Ja, Jesus, dich beten wir an. Und dich preisen wir, weil du unfassbar großartig bist. Und wie Pascal das schon gesagt hat, es ist heute ein besonderer Tag. An diesem Wochenende war nicht nur Tag der deutschen Einheit. Dabei ist mir eingefallen, dass ich auch seit 30 Jahren in Deutschland bin. Sondern es ist auch Erntedankfest. Wir haben uns überlegt, so langsam müssen wir als Gemeinde mal anfangen, die Feste auch zu feiern. Nicht nur hinterher daran zu denken mit, ach Mist, es wäre ja gewesen, sondern die auch wirklich zu feiern. Darf ich dich einmal einladen, auch ruhig nach vorne zu kommen? Wir wollen nämlich gleich miteinander auch Abendmahl feiern. Und von da hinten aus geht das schlecht. Deshalb, wir haben noch Plätze frei. Da sind noch zwei Plätze, drei, vier sogar Plätze frei. Und hier sind noch Plätze frei. Also wenn noch Leute kommen, es ist noch Platz in der Hütte. Es ist aber nicht nur Erntedankfest, sondern es ist auch Sukkot. Und so war das hier, unter dem ich gerade stehe, gestern eine Chuppa, aber heute ist es eine Sukka, nämlich eine Laubhütte. Es ist ein multifunktionales Gebilde, das Bianca und Harald hier gebaut haben. Und wir haben gestern spontan überlegt, lass das doch stehen, denn es passt so gut rein. Wir haben in der Vineyard in den letzten Jahren immer öfter darüber gesprochen, dass wir dieses Bewusstsein, Teil des Volkes Gottes zu sein, stärker in den Fokus nehmen möchten. Paulus beschreibt das im Römerbrief folgendermaßen, in Römer 11. Da beschreibt er dieses Bild, dass wir nämlich wilde Zweige sind, die in einen edlen Ölbaum eingepfropft werden. Und diese Zweige können sich nur entfalten, können nur weiterleben und wachsen und gedeihen, wenn sie an diesem edlen Ölbaum ordentlich eingepfropft sind. Denn aus diesem Baum, aus dieser Wurzel, wächst dann das Leben hervor. Und so möchten wir immer wieder uns bewusst machen, dass wir als Heidenchristen, das ist ein schönes Wort, eingepfropft sind in Gottes Volk Israel, in den Bund, den er mit seinem Volk Israel eingegangen ist. Und so finde ich es ganz schön, dass Erntedank und Sukkot, das Laubhüttenfest, zusammenfallen. Sukkot, wenn das gefeiert wird, wenn das Laubhüttenfest gefeiert wird, dann ist das zum einen dieses Erinnern daran, wie Gott sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat, sie durch die Wüste wanderten und in provisorischen Hütten gelebt haben, in provisorischen Zelten, Hütten, was auch immer sie halt hatten. Und so feiern die Juden das Fest auch heute noch so, dass eine Sukka gebaut wird. Das ist ein Familienunternehmen. Da bauen alle mit und es wird so gebaut, dass oben eigentlich offen ist. Also sprich, oben liegen nur Reisige und Zweige und solche Sachen drüber, damit Regen reinfallen könnte, wenn er denn käme. Und das erinnert dann daran, dass das Volk Israel in der Wüste wirklich in einer völligen Abhängigkeit zu Gott gelebt hat. Dass sie jeden Tag in völliger Abhängigkeit zu ihm gelebt haben, er sie aber jeden Tag neu versorgt hat. Gleichzeitig wird im Sukkot, im Laubhüttenfest, auch das Einholen der Weinernte gefeiert. Naja, und das passt ja zu Vineyard ganz hervorragend. Und so musste ich dann auch schmunzeln, als ich diese Weinreben hier dran entdeckt hatte. Gedacht habe, das passt ja super gut. Erntedankfest. Ich finde, Erntedank ist immer so ein Fest, wo man denkt, so, und jetzt sind wir alle mal auf Knopfdruck dankbar. ich bin ja schon 50 Millionen Jahre christlich sozialisiert, bin in einer Gemeinde aufgewachsen, Erntedank war in meiner Gemeinde schon immer ein Riesenfest. Das kann hier dann nicht dagegen anstinken, aber ich musste schon vorgestern einkaufen, das war ein bisschen schwierig. Deswegen ist das jetzt nur eine Andeutung des Überflusses, den Gott uns schenkt. In meiner alten Gemeinde war das ein riesiger Berg. Und das sah schon immer mega aus. Aber gleichzeitig war das für mich als Kind oft so dieser Beigeschmack von Knopf drücken, alle mal happy sein, dass wir dankbar sein können. Und dann ist aber morgen auch wieder gut, ne? Ist jetzt überspitzt dargestellt. Aber wenn wir diese Feste feiern, dann geht es ja nicht darum, mal zu denken, ach richtig, ich könnte ja mal dankbar sein, sondern sie dienen als Ausdruck eigentlich einer Lebenshaltung. Und so habe ich überlegt, es gibt ja viele, viele, viele Verse, die wir zum Thema Dankbarkeit nehmen könnten. Ne? Guckst du mal, googelst du mal Dankbarkeit, Bibel und oder guckst du eine Konkordanz und guckst mal nach Dankbarkeit, auch viele Verse. Aber mich hat eine Stelle besonders berührt. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Die ist aus dem Epheserbrief, Epheser 5, die Verse 19 und 20. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Dankt Gott immer und für alles. Also in meiner Familie gibt es so einen Ausspruch, nämlich Joi. Ja. Joi. Mir fällt das ganz schön schwer, Gott immer und für alles zu danken. Und während ich über diese Verse nachdachte und mir den Kontext dieser Verse angeschaut habe, habe ich gemerkt, die Überschrift über das Kapitel, in dem diese Verse eingebettet sind, lautet: Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann wird da beschrieben mit, ne, geht gut mit eurer Zeit um, lebt vom Geist inspiriert, vergebt einander, etc., etc. Und dann kommt, ermutigt einander, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles. Und wenn ich mich frage, für alles? Ernsthaft? Ich habe dieses Jahr das Gefühl, ich habe gar nicht so viel zu lachen. Geht's noch jemandem so? Oder seid ihr alle viel, viel frommer als ich? Ich weiß ja nicht. Und dabei merkte ich plötzlich, Dankbarkeit ist nicht ein Gefühl, sondern Dankbarkeit ist eine Grundlebenshaltung, die der Heilige Geist in uns freisetzt. Es gibt dieses Gefühl der Dankbarkeit. Na klar, manchmal sitze ich auch zu Hause und mich überkommt dieses warme Gefühl, wo ich denke, ah, es geht uns doch echt gut. Ich habe einen tollen Mann, ich habe tolle Jobs, ich bin erfüllt davon, ich habe ein tolles Zuhause, ich habe tolle Kinder, ich habe sogar ein Bilderbuchfamilie mit Hund. So, ne? Ich kann echt dankbar sein und dann überkommt mich dieses warme Gefühl und ich kann mich zurücklegen und denken, wow, ja. Aber die Herausforderung meines Lebens ist doch, nicht nur Gott zu danken, wenn gerade dieses warme Gefühl Zeit hatte, sich aufzubauen im wilden Alltagsleben, im wilden Westen, sondern Dankbarkeit ist doch vielmehr etwas, was eine tiefe Grundlage, eine tiefe Vertrauensbasis schafft. Und ich merke immer mehr, dass es eine Form von Dankbarkeit, die nicht auf meinen Emotionen basiert, sondern die darauf basiert, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirken darf und meine Sicht verändert. und dass der Heilige Geist in meinem Leben ein tiefes Vertrauen in die Güte des Vaters freisetzt. Und das ist manchmal ein Kampf, weil es uns oft schwer fällt, das zu trennen, was Emotion ist, und darauf zu schauen, was Gott uns als Basis fürs Leben schenkt. Nämlich dieses Grundvertrauen, Gott meint's gut mit mir. Und Gott ist gut, egal was meine Umstände gerade sagen. Und ich kann nur sagen, meine Umstände sind manchmal wirklich herausfordernd. Es geht nicht darum, Umstände klein zu reden. Es geht nicht darum, wir machen das ja schon mal gerne so als Christen, ne? Dass jemand was sagt und wir dann sagen, ja, aber du musst nur beten und guck doch mal, Heinz Rüdiger aus Bielefeld geht's viel schlimmer. Oha. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Sachen zu negieren oder wegzudrücken oder zu ignorieren. Sagen, oh, aber Gott ist irgendwie gut und das bearbeite ich gar nicht und alles schön unter den Teppich. Sondern es geht vielmehr darum, in diesen ganzen Umständen, die an uns reiben und an uns zerren und uns wehtun und uns zwicken und kneifen, in diesen ganzen Umständen immer wieder Gott zu suchen. Und immer wieder den Heiligen Geist darin einzuladen und immer wieder den Blick auf ihn zu heben, um letztendlich, oh crazy, krass, geht's euch auch so, dass, also mir geht's oft so, wenn irgendwelche Einsatzwägen vorbeifahren, ich erstmal denke, Heiliger deshalb auch jetzt Heiliger Geist, komm. Genau, also es geht wie gesagt nicht darum, Umstände schönzureden oder wegzureden oder wegzudenken, sondern es geht darum, in meine Beziehung zu Gott zu investieren. In meine Beziehung zum dreieinigen Gott zu investieren, den Heiligen Geist einzuladen in meine Umstände und dann zu merken, was passiert. Manchmal ist es tatsächlich so, dass meine Umstände verändert werden. Und das feiern wir am allermeisten, weil wir dann denken, ein Wunder ist geschehen, Gott hat was gemacht. Warum? Weil das einfach so offensichtlich ist. Und manchmal kriegen wir ja tatsächlich die offensichtliche Wunderklatsche. Das können wir immer easy feiern. Aber wenn wir in diese Beziehung zu Jesus treten und ihn in unser Leben hineinwirken lassen, in unseren mühsamen Alltag mit hineinziehen, wirklich darum ringen, dass der Heilige Geist Teil unseres Lebens wird und was bewegt, dann verändert es ganz oft vielleicht gar nicht so sehr die Umstände. Aber was es fast immer verändert, ist mich inmitten der Umstände. Und so ist es für mich tatsächlich so, dass ich dieses Jahr mit Gott echt in so einem Ringen bin. Dass ich ganz oft morgens schon aufwache, voller Wut und Angespanntheit und sie Gott hinhalte und sage, Mann, ich bin gerade so sauer, ich bin so platt, ich bin so müde, ich bin so angestrengt und ich brauche dich so dringend und zwar jetzt und hier und heute, nicht erst nächsten Sonntag zum Gottesdienst, sondern im Hier und Jetzt und fast immer, wenn ich es zulasse, begegnet mir der Heilige Geist und macht was mit mir, sodass ich dann im Nachhinein ganz oft gucken kann, denken kann, boah, da hat Gott aber echt was mit mir gemacht. Da bin ich anders mit Situationen umgegangen als vielleicht noch vorgestern, noch gar nicht mal letzten Monat, sondern vielleicht noch vorgestern. Und ich glaube, dass das mit ein Stück dessen ist, was Paulus meint, wenn er davon spricht, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt werden. Ich weiß, es ist eines meiner Lieblingsthemen, aber ich glaube, dass prozessorientiertes Leben ein Leben für Christen ist. Dass wir nämlich mit dem Heiligen Geist in Prozessen leben, die uns verändern, die uns freisetzen, Gottes Willen zu suchen und ihn letztendlich auch zu tun. Und wenn ich nämlich ein Leben in Dankbarkeit lebe, ein Leben, das erfüllt ist von diesem Grundvertrauen, dass da jemand ist, der mich im Blick hat, ich muss nicht für mich selber kämpfen, sondern ich kann vertrauen, dass Gott ein guter Vater für mich ist. Ich kann darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt und dass Jesus, wenn er mir die Gegenwart zugesagt hat, dass er auch wirklich da ist. Und wenn das meine Lebensbasis ist, dieses Grundvertrauen, dieses dicke Bett an Dankbarkeit, die nicht an Emotionen gekoppelt ist, sondern an einem Wissen, dass ich weiß, dass er gut ist. Dann setzt mich das frei, und da sind wir wieder nämlich am Anfang unserer Predigtreihe, weil ich gedacht habe, wie kann das passen? Dann sind wir nämlich wieder frei, da anzusetzen, zu sagen, wir trachten zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, in dem Vertrauen, dass er für mich die Fülle bereithält, dass er für mich bereithält, was ich brauche, um mich zu entwickeln, um zu leben, um weiterzugehen, um wiederum seinen Willen zu tun. Dieses Grundbett an Dankbarkeit ist aber, glaube ich, auch das, was mich frei macht, zu vertrauen, dass er weiß, was ich brauche. Denn meine Seele meint ganz oft, ich bräuchte andere Sachen als die, die gut für mich wären. Meine Seele hat den Finger ganz oft über dem Amazon-Button. Meine Seele hat ganz oft den Finger über dem Netflix-Button. Meine Seele hat den Finger ganz oft auf, keine Ahnung, was alles. Ich kugel mich ein und denke, ich lasse Gott einen guten Gott sein. Aber wenn ich ihm vertraue, dass er mir gibt, was ich brauche, und brauchen und Bedürfnisse sind oft was anderes als wollen. Unsere Tochter sagt seit neuestem, ich will Kakao. Ich denke immer so, Mann, brauchst du aber nicht. Aber ich will. Es macht einen Unterschied, ob ich Gott vertraue, dass er meine Bedürfnisse im Blick hat. Meine Bedürfnisse, die echte Bedürfnisse sind. Nach Versorgung, nach Nähe, nach Liebe. Die werden selten durch Anhäufung gestillt. Na, für einen Moment vielleicht. Bis der Endorphin-Cocktail verpufft ist und dann den nächsten Kick braucht. Wenn ich mich wirklich in dieses Abenteuer begebe, Jesus echt zu vertrauen und ihm mein Leben offen zu legen und ihm hinzuhalten und zu sagen, ich möchte wirklich, dass nur du zählst, verändere mich, dann sind das tatsächlich anstrengende Prozesse. Es sind aber Prozesse, die uns eine Herrlichkeit sehen lassen, die wir uns nur ansatzweise selber basteln könnten. Diese Herrlichkeit, wenn wir erleben, wie der Geist Gottes wirkt, wie der Geist Gottes durch uns wirken möchte, wenn dann nämlich Wunder geschehen, wenn Prophetisches freigesetzt wird, wenn Heilung freigesetzt wird, wenn Versöhnung freigesetzt wird, wenn wir erleben, wie gebrochene Menschen wieder aufgerichtet werden, wenn wir seinen Willen tun, dann möchte ich lieber danach süchtig werden, als nach Netflix und dem Amazon-Button, die ich nicht schlecht reden möchte. Manchmal ist ja auch ganz nett, einen Film zu gucken und dabei einzuschlafen. Aber es hat eine andere Lebensqualität. Und eine Lebensqualität, die wiederum noch mehr Dankbarkeit aufbaut, die wiederum noch mehr frei macht, mich wieder in seinen Willen zu begeben. Und das ist dann, glaube ich, nämlich ein Kreislauf. Und ich glaube, das ist auch der Apostel Paulus ist, der schreibt, dass Gott uns alles gegeben hat, damit wir ein gottgefälliges Leben führen können. Und wenn ich mich in diese Vertrauensbeziehung hineinbegeben kann, zu sagen, ich vertraue dir so sehr im Vertrauen darauf, dass du mir alles bereitstellst, was ich brauche zum Leben, was ich aber auch brauche, um mit dir in einer echten Beziehung zu leben, dann wird es irgendwie auch wieder leicht. In der Theorie. In der Praxis nicht so sehr. Weil da stehe ich mir oft selber im Wege. Ich habe euch das ja letztens erzählt. Ich bin morgens aufgewacht, voller Wut gewesen. Ich kann das nicht, will das auch nicht mehr. Ich schmeiß alles hin. Und dann kommt Gott und klopft an mein Herz und sagt, aber Fülke. Und ich erstmal denke, nein, bin erstmal sauer. Das ist mein gutes Recht, sauer zu sein. Da stehe ich mir ja dann selber im Wege. Genauso ist es mit der Dankbarkeit oft auch. Aber ich brauche das. Ich will das. Und Gott sagt, oh, brauchen und wollen, Fülke. Brauchen und wollen. Ich merke aber, dass Gott uns wirklich einlädt, in diese vertrauensvolle Beziehung zu ihm, die uns immer mehr verändert. Und ich merke, dass er uns immer wieder daran erinnert, dass er doch schon längst ein Versprechen gegeben hat. Er hat uns doch schon längst das Versprechen gegeben, dass er die Basis unseres Lebens ist. Er ist doch schon längst einen Bund mit uns eingegangen. Und von seiner Seite aus hält er den auch immer. Und wenn wir Erntedank feiern, wenn wir an das Laubhüttenfest denken, dann lasst uns doch daran denken, wie gut es ist und wie befreiend es ist. Und das klingt wie ein totaler Widerspruch, aber wie befreiend es ist, in totaler Abhängigkeit zu Gott zu leben, von dem ich wirklich glaube, dass ihm alle Fülle inne liegt. Wie befreiend es ist, mit Jesus zu leben und in einer totalen Abhängigkeit zu ihm zu leben, der sagt, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und wie befreiend es ist, uns vom Heiligen Geist verändern zu lassen, um dann einzusteigen in die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat und von denen Jesus sagt, dass es noch größere Werke sein werden als die, die er getan hat. Und wow, da kommt mir mein Gehirn dazwischen, weil da kommen mir die Zweifel auf und das ist okay. Aber ich kann meine Zweifel Gott hinhalten. Ich kann ihm die Zweifel hinhalten, die Sorgen, ob ich versorgt bin. Ich möchte lernen, sie ihm hinzuhalten und zu sagen, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte ihm meine theologischen Zweifel hinhalten und sagen, Gott, veredle du meine Gedanken. Ich möchte mein Leben Jesus wirklich hinhalten und sagen, verändere du mich. Ich merke immer wieder, es gibt Punkte, wo ich denke, ich kann so dankbar sein, weil ich richtig gut geworden bin. Und dann kommt zack was dazwischen und ich merke, ich brauche Veränderung. Und dass meine Dankbarkeit nicht diese Emotionsdankbarkeit ist, sondern dass es eine tiefe Dankbarkeit ist, die aus dem direkten Vertrauen zu unserem Vater im Himmel entspringt. Und wenn wir, jetzt muss ich einmal... So. Es liegt sehr nahe, dass, wenn wir an diesen Bund denken, den Gott mit uns eingegangen ist, und dass er sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Das ist ein Kausalzusammenhang. Wenn ihr das, dann das. Dass wenn wir an dieses Versprechen denken, wir auch das Abendmahl miteinander feiern. Wenn wir an diesen Bund denken, den Gott durch Jesus mit uns geschlossen hat. Dass sein Blut dafür gesorgt hat, dass wir Gottes Kinder sein können. Dass wir dieses vertrauensvolle Leben mit ihm leben können. So wie Kinder mit ihren Eltern leben, in gesunden Beziehungen. und dass wir miteinander feiern, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass er dann auferstanden ist und Schmerz und Tod besiegt hat. In all dem Schmerz, den ich in diesem Jahr erlebe, und das ist eine ganz ordentliche Schippe, erlebe ich aber umso mehr Gottes Gegenwart und seinen Frieden. Und das erscheint vielen Leuten total paradox. Es ist aber die Realität, die wahr wird in Schmerz, in Kampf, dass Gottes Friede über allem steht. Und dass Jesus das für uns vollbracht hat. Und deshalb möchte ich euch einladen, jetzt gemeinsam das Abendmahl zu nehmen. Ihr findet diese Tische zwischen euch. Und es ist quasi immer für 4 Personen eingedeckt. Und wir haben uns sehr bemüht, dass das richtig hygienisch abläuft. Meine Hände sind furztrocken von Desinfektionsmittel. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ihr findet also unter den Gläsern das Stück Brot. Das wird heute nicht gebrochen, sondern es ist für jeden schon gebrochen. Und ihr findet in dem Behälter auch den Traubensaft. Die Behälter sind auch desinfiziert. Boah. Und ich möchte euch einladen, gemeinsam das Abendmahl zu nehmen und gemeinsam Jesu Gegenwart darin zu suchen. Und gemeinsam ja dankbar Gott zu begegnen. Weil ich glaube, dass wir wirklich Grund haben, dankbar zu sein. Wir haben Grund, auf einer materiellen Ebene, also stofflichen, weltlichen Ebene dankbar zu sein. Wir leben in einem Land, in dem wir ziemlich sicher sind, in dem wir Grundsicherung haben, in dem wir doch in Freiheit miteinander leben können. Aber es geht ja darüber hinaus, nämlich auf diese geistliche Ebene, in der wir Gott suchen können. Und wo wir wirklich dankbar sein können dafür, dass der Heilige Geist in unser Leben ausgegossen ist. Dass er uns verändert und dass wir Gottes Herrlichkeit immer mehr sehen und schmecken können. Und wenn wir gleich das Abendmahl miteinander nehmen, dann lasst uns doch daran denken, wie freundlich Gott ist. Und lasst es uns schmecken, wie freundlich Gott ist. Und ihr könnt euch auch gerne was von den Trauben abzwicken. Und schmecken, wie freundlich und gut unser Gott ist. Und Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der uns sucht, der uns im Blick hat. Sowohl einzeln und individuell. Du kennst uns. Du hast uns erschaffen. Du kennst uns von unserem ersten Zucken an im Mutterleib. Und du kennst auch unseren Ausgang. Und das ist so tröstlich und so gut zu wissen, dass du uns kennst. Und dass du uns wirklich kennst und wir dir nichts vormachen können. Und da liegt kein Schrecken drin, sondern da liegt die Chance drin, von dir verändert und verherrlicht zu werden. Und ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Danke, Jesus, dass du uns deine Gegenwart zugesprochen hast. Dass du gesagt hast, wo 2 oder 3 zusammenkommen, da bin ich mittendrin. Und so feiern wir deine Gegenwart hier, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, berühre uns. Berühre unsere Herzen. Und bewege uns. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte dafür. Er brach es, dann gab er es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, dies ist mein Leib. Und nachdem sie gegessen hatten, da nahm er den Kelch, segnete ihn und sprach, nehmt und trinkt, dies ist mein Blut, vergossen zur Sündenvergebung. So oft ihr von meinem Leib esst und von meinem Blut trinkt, tut ihr dies zu meinem Gedenken. Geheimnis des Glaubens, dein Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ich möchte euch gerne einladen, jetzt in der Worship-Zeit Gottes Gegenwart zu suchen. Jesus sagt, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und er sagt, wenn jemand seinen Vater um ein Stück Brot bittet, dann wird er ihm nicht einen Stein geben. Und der Zusammenhang ist, da geht es um den Heiligen Geist. Wenn wir Gott suchen, dann wird er uns den Heiligen Geist wirklich geben. Und ich möchte euch einladen, in diese Worship-Zeit mit dem Heiligen Geist zu gehen. Seine Gegenwart zu suchen und zu genießen und zu feiern. Paulus schreibt, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Ich weiß, dass die Suka heute ein bisschen das Bild verdeckt. Hey, aber wir sind Charismatiker, wir können immer singen. Wir können immer vom Geist Gottes eingegebene Lieder singen. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Und dazu möchte ich euch einladen, zu singen, zu jubeln. Ihr könnt springen, ihr könnt euch flachlegen, ihr könnt in Gottes Gegenwart kommen, ihr könnt soaken. Aber lasst uns das mit echt offenem Herzen für unseren Vater machen. Lasst uns wirklich unsere Herzen ihm hinhalten und uns von ihm berühren. Amen.